Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning und ich spreche heute per Videochat mit unserer Stiftungsrätin, der Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin Ime Itouen, darüber, was die Klimakrise mit Kolonialismus zu tun hat und warum die Klimabewegung, aber auch die Bewegungsstiftung diverser und vielfältiger werden sollte. Ime, du bist Aktivistin bei Black Earth, BPOC, Environmental and Climate Justice Collective in Berlin. Das ist ein sehr langer, komplizierter Name. Vielleicht kannst du erklären, was macht ihr genau?
Ja, genau. Also wir sind ein Klima- und Umweltgerechtigkeitskollektiv und wir geben Workshops zu dem Thema. Wir nehmen an Diskussionsveranstaltungen teil. Wir haben einige Baumpflanzaktionen organisiert und ja, machen eigentlich ziemlich viel Community Organizing.
Jetzt ist ja in der Corona-Zeit ist es nicht so einfach, sich zu treffen und Veranstaltungen zu machen. Wie sieht eure Arbeit jetzt zurzeit aus?
Gerade treffen wir uns sehr viel online. Unsere Pläne finden jetzt zum ersten Mal online statt und das hat den Vorteil, dass auch Teile des Kollektivs teilnehmen können, die nicht in Berlin wohnen. Das ist eigentlich für uns eine sehr positive Erfahrung. Und einige von uns sind auch noch weiter dabei, Workshops und Webinare zu entwickeln, also auch sozusagen auf Online-Formate umzusteigen. Und damit haben wir bis jetzt eigentlich auch sehr positive Erfahrungen gemacht und es gab irgendwie sehr viel Resonanz für die Themen, die wir so angeboten haben bis jetzt.
Du beschäftigst dich als Aktivistin, aber auch in deiner Forschungstätigkeit viel mit Kolonialismus und Gerechtigkeit. Und in einem Artikel für die Taz hast du mal geschrieben: Im Kolonialismus liegt der Ursprung der Klimakrise. Was meinst du damit?
Also wir sind ja ein BIPOC, also Black Indigenous People of Color Kollektiv und finden sehr wichtig oder uns oftmals fehlt uns auch eine Perspektive auf die Klimakrise, die eben die Erfahrung von schwarzen Menschen, indigenen Menschen, Menschen of Color mit einbezieht. Aus unserer Sicht ist die Klimakrise halt kein ahistorisches Phänomen und auch lässt sich auch nicht einfach nur rückblickend aufgrund der letzten paar Jahrzehnte erklären. Wir sehen als ganz entscheidend das Jahr 1452, also vor knapp 600 Jahren, in dem zum ersten Mal afrikanische Menschen auf Plantagen versklavt wurden, und zwar auf der Insel Madeira. Und kurze Zeit später, 1492, beginnt die koloniale Expansion in Südamerika. Und das sind für uns zwei der Startpunkte dieser Krise, da sie auch den Beginn von Prozessen darstellen, die über Kontinente hinweg zum ersten Mal für großmaßstäbliche Treibhausgasemissionen gesorgt haben. Also es wurden Wälder gerodet, um Platz zu machen für Plantagen, um Platz zu machen für den Abbau von Rohstoffen. Und das wäre natürlich ohne Versklavung und Ausbeutung von Menschen auf den kolonisierten Kontinenten nicht möglich gewesen. Genau, ja, genau. Was wir sagen, ist, dass einfach diese Geschichte von Ausbeutung und Umweltzerstörung, die ja auch zur Klimazerstörung führt, einfach eine sehr lange Geschichte ist. Und dass wir, wenn wir klimagerecht handeln und denken wollen, diese Geschichte mitdenken müssen.
Jetzt haben die Klimaproteste in Deutschland die letzten Monate ja sehr die Medien beherrscht. Dabei haben aber die Kämpfe im globalen Süden oder auch die historische Perspektive von Klimagerechtigkeit kaum eine Rolle gespielt. Die Proteste wirkten insgesamt sehr weiß. Woran liegt das?
Die Klimaproteste in Deutschland wirken zum einen so weiß, weil ja, ich denke einfach, dass viele schwarze Menschen, indigene Menschen, Menschen of Color, die sich auch zu dem Thema engagieren, zu dem Thema laut werden, nicht abgebildet werden. Das heißt, es fehlt da sozusagen eine Repräsentation. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Klimabewegung oder weite Teile der Klimabewegung lange Zeit nicht Rassismus mitgedacht haben und lange Zeit wirklich Klimakrise nicht intersektional angegangen sind. Und das sind dann einfach Perspektiven gewesen, in denen sich, glaube ich, viele BIPOCs, also schwarze Menschen, indigene Menschen, Menschen of Color, nicht wieder gespiegelt gesehen haben.
Wie lässt sich das ändern? Also wie lässt sich das Scheinwerferlicht von den Schülerprotesten auf der Nordhalbkugel ein bisschen verrücken auf die Kämpfe im globalen Süden?
Ja, ich glaube, dass es da an den großen Klimabewegungen liegt, unter anderem auch Fridays for Future, halt auch wirklich diesen Platz zu machen und dem Raum zu geben und Menschen dazu zu holen, einzuladen und eben diese Aufmerksamkeit, die sie gerade medial bekommen, zu teilen mit Menschen und also vor allen Dingen AktivistInnen aus dem globalen Süden. Ja, denn wie wir wissen, sind es vor allen Dingen Menschen im globalen Süden, die ja mit Leib, also wirklich unter physischem Einsatz für Umweltschutz kämpfen.
Apropos Aufmerksamkeit, also die Klimaproteste hatten viel Aufmerksamkeit in den letzten Monaten. Jetzt dreht sich alles nur noch um die Corona-Pandemie. Und Wirtschaftsvertreterinnen fordern ja auch, Klimaschutz jetzt nach hinten zu stellen und stattdessen die Wirtschaft zu retten mit allen Mitteln. Wie kann die Klimabewegung dagegen halten?
Ich glaube, dass die Klimabewegung gerade sehr viel tut, um dagegen zu halten und halt genau auf diesen Widerspruch aufmerksam zu machen. Und genau darauf aufmerksam zu machen, dass die Klimakrise halt auch produziert wurde durch dieses Denken, das Wirtschaft über Natur stellt. In Sachen globaler Solidarität wäre es natürlich auch nochmal super wichtig, darauf hinzuweisen, dass jetzt gerade auch wieder Länder des globalen Südens stärker betroffen sind von der Krise und auch von den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise. Und da werden Themen jetzt auch gerade wie Schuldenerlass oder Kompensation, Reparation, da gibt es verschiedene Konzepte. Aber auch diese Themen werden einfach super wichtig und wären auch im Sinne von globaler Solidarität Themen, derer sich die Klimabewegung annehmen müsste.
Jetzt mal weg von der Klimabewegung hin zur Bewegungsstiftung. Du bist seit 2 Monaten im Stiftungsrat der Bewegungsstiftung. Das ist ein Ehrenamt. Das heißt, du bekommst eine Aufwandsentschädigung und steckst sehr viel Zeit rein in die Förderentscheidungen, in die Treffen, in die ganzen Beratungen zur Bewegungsstiftung. Und was reizt dich an diesem Ehrenamt?
Also ich bin selbst schon lange in sozialen Bewegungen unterwegs und weiß, wie wichtig finanzielle Mittel, aber auch Beratung sein können, um gute Ideen umzusetzen. Und deswegen freue ich mich und finde es auch besonders spannend, von dieser Seite aus Bewegungen zu unterstützen.
Jetzt gab es ja exakt genau in den 2 Monaten, seitdem du dabei bist, keine Stiftungstreffen. Unser Jahrestreffen in Berlin im März ist ausgefallen. Das Treffen der Stifterinnen im Mai gab es nur als Online-Veranstaltung. Hast du trotzdem schon einen Eindruck von der Bewegungsstiftung gewonnen, gerade wenn es um das Thema Diversität geht? Wie divers ist die Stiftung aus deiner Sicht?
Also das letzte physische Treffen, auf dem ich war, sozusagen das Treffen der Stiftungsgemeinschaft, war die Bewegungskonferenz letztes Jahr. Und da war ich auf jeden Fall beeindruckt von der Vielfältigkeit der Projekte, die vertreten waren und sich dort vorgestellt haben und von ihrer Arbeit erzählt haben. Ich denke, dass es generell sehr wichtig ist, sich kontinuierlich anzugucken, was sind die Hindernisse, die die Zugänge zu der Stiftungsgemeinschaft erschweren für bestimmte Menschen oder Gruppen von Menschen. Ich denke, es wäre illusorisch davon auszugehen, dass sich in der Stiftung nicht auch gesellschaftliche Machtverhältnisse reproduzieren.
Und in welche Richtung sollte sich die Bewegungsstiftung in Sachen Diversität weiterentwickeln?
Ich habe auf jeden Fall ein prozesshaftes Ideal von der Bewegungsstiftung. Also das ist generell irgendwie so meine Herangehensweise. Ich denke immer eher so in den Prozess. Ich finde, dass Organisationen die Möglichkeiten allen geben sollten und allen sozusagen die Zugänge oder die Barrieren aus dem Weg räumen sollten, um sich wirklich gleichermaßen beteiligen zu können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung in der Gesellschaft, in der wir leben, weil diese Machtstrukturen einfach wirklich unsere Gesellschaft durchdringen. Und es alle möglichen Barrieren gibt, Sprachbarrieren, es können physische Barrieren sein, die fast unumgänglich einfach unseren Alltag, die Organisation, in denen wir uns aktiv sind und so weiter, durchdringen. Und deswegen ist es, glaube ich, muss es immer ein bewusster Prozess sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und allein schon dieses Reflektieren und das Bewusstmachen schafft, glaube ich, einen Ort, an dem Menschen mit den Herausforderungen, die ihnen bereitet werden, dann umgehen können. Und das ist, glaube ich, einfach die Aufgabe, die alle Beteiligten sozusagen, den allen Beteiligten zukommt.
Ime, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für deine weitere Arbeit.
Dankeschön.